Tobias Prüfer besitzt die Frechheit, ein Buch über Thüringen zu schreiben, ist auch noch Thüringen ein Panoptikum zu nennen, wohnt gar nicht mehr in Thüringen, sondern in Leipzig und aus der Ferne, weil er dafür wahrscheinlich nicht geschlagen werden kann, schreibt er ein Buch. Trotzdem freue ich mich irgendwie, dass er da ist. Schönen guten Tag, Tobias Prüfer.
Hallo.
Guten Morgen. Ich sag du zu dir, weil du in den Anfangsjahren von Radio Frei auch bei Arbeit geleistet hast, als junger Studierender tatsächlich noch Zeit gefunden hast.
Ich war damals Auszubildender, aber ja.
Also was mit Lernen. Und damals hast du schon Radio gemacht in der Studieren oder in der Redaktion, wo junge Menschen sind. Jetzt bist du selbst, Kai, also auch nur ein junger Mensch, schreibst ein Buch über Thüringen, ein Panoptikum. Das ist ja an sich schon mal eine Frechheit und sagt ja, dass Thüringen ein Panoptikum ist. Wieso ist Thüringen ein Panoptikum?
Na, Thüringen nicht, das Buch ist ein Panoptikum. Das ist ja auch Thüringen. Also das Buch heißt Thüringen. Ein Panoptikum. Sozusagen, es behauptet nicht, dass Thüringen quasi an sich ein Kuriositätenkabinett ist, was ein Panoptikum ja gerne ist, sondern das Buch versammelt einerseits kuriose Sachen, wie auch Wissenswertes und verübt sich so eine Art Gesamtschau, wohlwissend, dass natürlich keine Gesamtschau von so einem kompletten Land oder so möglich ist. Das ist das Spiel mit dieser Optik. Deswegen, das Cover zeigt ja auch so einen Blick über den Thüringer Wald und deswegen hat das so ein bisschen dieses Pan- und Optikare, sozusagen dieses alles überblicken so mit drin. Und natürlich dieses Kuriositätenkabinett ist mit dabei.
Dann habe ich das alles völlig falsch verstanden, also den Titel zumindest, und kann dir gar keine Vorwürfe machen. Dann gehen wir jetzt mal, also befriedet und befriedigt, also vielleicht auch schon durch das Buch. Also von Nietzsche bis Schleimkeim ist da alles drin. Von der Rostbratwurst übers Rennsteiglied, über Radio Frei bis hin zu Gelassenheit, Steinkreuzen, Streit unter Männern, der Mittelalterkult, fast der Hype in Thüringen. Hast du da irgendwelche Kriterien gehabt, nach denen du das ausgewählt hast? Oder
ja,
hast du da reingeschrieben, was dir durch den Sinn oder durch deine Wanderungen dir entgegengekommen ist?
Ja, also das Auswahlkriterium ist ein höchst subjektives. Ich muss es spannend finden und wie du gerade sagst, die Wanderung sozusagen, meine, sei es physischen durch Thüringen oder Geisteswanderung durch Literatur über Thüringen. Ich habe mich einfach auf eine Suche begeben und das dann einfach so geordnet und zusammengeschrieben, wie mir das einfach in den Sinn kam. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, was ich selber mal lesen wollte, sag es mal so. Und das waren die Auswahlkriterien. Und deswegen ist dieser leichte Sammelsuriumscharakter, den es ja auch hat, dieses Buch, einfach, daraus erklärt er sich.
Dann kommen wir mal dazu, bevor wir zu dir kommen, wer du eigentlich bist, warum du bist und was du so tust, mal zu diesen Steinkreuzen, weil das fand ich lustig, dass es bei den Steinkreuzen in Thüringen, die einem ja, wenn man durch Thüringen wandert, schreitet, fährt, einem immer wieder begegnen, komische Steindinger. Und meistens sind Steinkreuze, dachte ich, ja, das ist was Religiöses, ist aber mehr als das, ist eigentlich mal vorchristlich, oder?
Also na, die meisten, also Steinkreuze an sich, nicht die Menhire, die man gern mit den Steinkreuzen zusammenbringt. Das sind einfach, ja, das, was man auch aus Irland und Schottland kennt, einfach frühzeitliche, diese Standing Stones, also stehende große Hinkelsteine letztendlich, wenn man an Obelix und Asterix denkt. Was die genau zu bedeuten haben, die haben irgendwelche Wegmarkierungen oder auch religiöse Orte sicherlich symbolisiert. Die gibt es vorwiegend in Nordthüringen und in Sachsen-Region sind sehr, sehr viele noch erhalten geblieben. Steinkreuze sind manchmal noch vorchristlich, sind aber in der ganzen überwiegenden, also oder weisen auf vorchristliche Orte hin. Also das Kreuz ist ja an sich schon eigentlich ein christliches Symbol dann. Und die sind meistens Sühnezeichen, also für Unfälle oder Morde sozusagen. Man konnte ja dann für Leute, die spontan gestorben sind für Christen, nicht mehr sozusagen noch das letzte Gebet und so die letzte Ölung sozusagen für sie vornehmen. Und deswegen haben dann einerseits Angehörige sozusagen so ein Steinkreuz gesetzt, so als Bitte, dass der Mensch doch bitte durchs Fegefeuer möglichst schnell durchgeht, um das mal salopp zu sagen. Oder aber, ja, verurteilte Mörder wurden eben, ja, verdonnert, auch noch sozusagen als Zeichen der Sühne oder der Abbitte so ein Kreuz zu setzen.
Also da haben sich zwei Typen richtig gefetzt. Also nicht nur gestritten, sondern das waren also richtig Streitigkeiten unter Männern. Da
ging es um Mord und Totschlag sehr oft, ja.
Ja, und das waren Gedenkmarkierungen und das war eine bestimmte Form der Gerichtsbarkeit, wo dann deutlich wurde, worum ging es in dem Streit. Das Totschlaginstrument hat eine Rolle gespielt oder worum der Streit ging.
Genau, das ist für unsere Welt jetzt wieder höchst skurril, dass sehr oft dann, was ich, eine Axt oder ein Messer oder andere wirklich ja, Mordwerkzeuge auf diesen Zeichen drauf sind. Manchmal ist die ganze Szene irgendwie dargestellt. Oftmals hat man neben Initialien auch nochmal einen kleinen Spruch oder ein Gedichtchen dabei. Also das ist sehr, sehr skurrile Wegmarken, wenn man natürlich nicht mehr weiß, was dahinter steckt.
Das fand ich halt extrem interessant,
da mal nachzugucken.
Oder hast du geguckt, bist durch Thüringen gelaufen und hast dir die Kreuze und diese Steine angeschaut?
Nee, also die... Ich bin ganz früher durch Wanderung durch den Steiger, wie auch Richtung den Dreigleichen, wo ja doch einige Steinkreuze zu sehen sind, mal auf die aufmerksam geworden. Und das habe ich dann rein literarisch, also ich habe mich durch Geschichtsbücher, da gibt es glücklicherweise ganz gute Erfassungsbände, gerade noch, die auch zum späten 80er noch zu DDR-Zeiten erschienen sind, wo wirklich dann jedes der Steinkreuz auch fotografiert wurde und eine kleine Beschreibung dazu ist. Und die habe ich halt einfach dann durchgelesen. Also ich konnte jetzt nicht alles.
Das
also,
Wandern durch Thüringen war nicht so dein Ding jetzt?
Doch, sehr gerne, aber ich kannte ja, also diesen Aufwand zu leisten, jetzt noch jedes Steinkreuz selber zu sehen und dazu zu forschen, das ging dann leider auch nicht. Also,
Ein Kapitel geht natürlich um die Rostbratwurst und um den Kloß. Das Unvermeidliche. Ist ein
Zugeständnis an jeden Touristen, ja.
Ja, kann man das kurz abhandeln? Also obwohl das Kapitel nicht so kurz ist, da gibt es ja Gedichte und alles Mögliche. Bist du auf Neuigkeiten, was die Wurst und was den Kloß betrifft, gestoßen?
Also für mich Neuigkeiten, ja, also wahrscheinlich für jeden, der irgendwie Bescheid weiß, nicht wirklich. Also ich habe ein paar Sagen zusammengelistet, wie halt die Rostbratwurst entstanden sein soll zum Beispiel. Und natürlich, das wissen viele Thüringer auch, das habe ich auch nochmal aufgeschrieben, weil ich dachte mir, dass es halt mit reingehört sozusagen, dass das älteste ja, Wurst- oder Rostbratwurstrezept eben dann doch in Thüringen gefunden worden ist und die Bayern dann irgendwann vor 10 Jahren oder so, als das rauskam, sich ein bisschen geärgert haben. Solche Sachen habe ich dann eben als Kuriosita nochmal aufgeschrieben. Mhm. Interessant fand ich mit der Frau Holler, dass die, also jetzt bei den Klößen angefangen, dass sie die Klöße den Meininger gebracht haben soll als Hütjes, wusste ich aber, dass die Frau Holler...
Als was?
Als Hütes. Also sie sollen das sozusagen aufbewahren, diese Klöße. Die heißt
Frau Holle hat die Klöße gebracht?
Ja, das wusste ich zwar irgendwie am Rande, aber dass die Frau Holle sowieso in Thüringen so eine riesengroße Figur spielt. Also die Frau Holle, die Brüder Grimm auch aufgeschrieben haben, das habe ich erst dann durch die Recherche beim Buch halt festgestellt. Sozusagen vom Kloß kommt man eben dann zu, ja.
Musste folgendes Gedicht in dieses Buch rein. Wenn es in Thüringen mal raucht, wird nicht die Feuerwehr gebraucht. Es liegt die Bratwurst auf der Glut und ihr Geruch ist fein und gut. Soll eine Bratwurst recht geraten, dann muss sie auf dem Roste braten. Und was gebietet noch die Sitte? Man legt sie in des Brötchens Mitte. Nun beißt man gänzlich nach Belieben, mal hüben ab und auch mal drüben. Undenkbar und ganz ohne Zweck wäre es bei dem Schmaus ein Essbesteck.
Na, dieses Gedicht ist, glaube ich, ja dann eher ein Zeichen vielleicht auch für eine Thüringer Eigenart, gerade auf die Bratwürste doch dann sehr abzufahren und die einen vielleicht ein bisschen auch über den Klee zu loben. Also das ist natürlich dann, das habe ich ja nicht geschrieben, das habe ich ja nicht gedichtet, sondern das ist ein Zitat und das steht eben dafür.
Du dokumentierst im Grunde die Bratwurstmanie.
In dem Moment, ja, es gibt ein eigenes Museum mit Bratwurstkreisel und anderen Geschichten. Da war ich auch irgendwann mal vor Jahren, das sind so Sachen, wo man sagt so, okay, interessant.
Naja, selbst die Namen sind ja unterschiedlich. Es gibt Roster, Rostbratwürste,
genau.
Bratwürste, also das ist ja auch von Region zu Region genau, unterschiedlich, wie die Dinger heißen.
Das ist bei den Klößen eben auch interessant, dass die eben auch sozusagen dann jede Thüringer Region irgendwie ihre eigene Kloßgeschichte hat, wo dann anteilig von wie viel Rohr und gekochte Kloßmasse man dann beifügt und so weiter, auch das ändert sich. Also das würde mich auch zu der vielleicht nicht so gewagten These führen, dass es dieses Thüringen ja sowieso nicht gibt. Das merkt man sprachlich und das sind viele kleine Flecken, die irgendwann mal zu diesem Freistaat zusammengefügt worden sind, aber die alle eigene, so ein bisschen behauptete eigene Identitäten haben. Also ich glaube ja nicht an sowas Kollektives.
Du glaubst nicht an solches, aber es ist nun mal da, ja. dieses Thüringen als Bundesland, genau. Als Freistaat und du hast dir mal die Mühe gemacht, Geschichten zusammenzutragen von Heringsnasen unter anderem. Die Thüringer werden auch als Heringsnasen bezeichnet. Wieso denn das?
Die wurden als Heringsnasen bezeichnet. Das
wurden?
Genau. Das hat mich interessiert, dass ich schon seit Jahren mich gewundert habe, warum es nun gerade einen Heringssalat Thüringer Art gibt. Also ich meine, der Hering ist ja nun nicht gerade als Süßwasserfisch bekannt.
Ja.
Und das habe ich mal nachgeschaut und in der Tat haben die Thüringer im Mittelalter zumindest schon eine Vorliebe für Heringe gehabt. Das wurde ihnen zumindest in den Quellen überall nachgelegt, sagt. Und deswegen wurden die Thüringer auch als Heringsnasen bezeichnet. Im Sachsenspiegel, dieser alten Rechtsordnung, sieht man auch einen Thüringer, also so eine Figurenstereotype, die ein Thüringer sein soll. Und dem hat man wirklich einen Hering als Nase dran gemalt.
Frechheit,
genau.
Aha.
Und aus dieser, ja, diese Vorliebe scheinbar muss wohl ein bisschen da gewesen sein, sie wird ja nicht von außen nur zugeschrieben worden sein.
Deswegen kann man, also wird in Thüringen auch gut marinierter Hering gemacht.
Genau.
Mit Apfel und das Rezept hast du ja reingeschrieben und das ist ja auch relativ bekannt. Pellkartoffeln und.
Genau, gibt es eigentlich bundesweit in jedem Supermarkt à la Thüringer Art Hering und das hat mich, wie gesagt, ein bisschen gewundert. Ich esse dann ja auch ganz gern, warum das so herkommt und ja. Das muss aus dieser mittelalterlichen Tradition kommen. Ich denke mal, weil Erfurt so ein großer Handelsumschlagplatz war.
Und wir waren doch Hansestadt, hallo.
Erfurt war Hansestadt. Ja, und ne? Wir haben den sozusagen wahrscheinlich. Wurde der hier in Erfurt dann veredelt und ging dann nach Süddeutschland oder woanders hin und galt dann dort eben als Thüringer, so würde ich mir das jetzt
nicht nur die Wurst,
ja. Nicht nur die Wurst, ja, ja.
Auch die Binnenfischerei, also die Forellen, also habe ich auch gelernt in deinem Buch, vor 89 kamen 10% aller Forellen der DDR aus dem Bezirk Erfurt, kann man jetzt wieder kaufen, Regenbogenforelle, die beliebteste Forellenart in Thüringen und das geht ja auch ganz gut. Kann man übrigens gut auf den Grill legen oder auf den Rost.
Den Fisch kann man auf jeden Fall sehr gut grillen. Ja, das war, glaube ich, eine besondere Errungenschaft der DDR, die halt massiv sozusagen diese Fischteiche angelegt haben.
Die DDR spielt in dem Buch auch eine Rolle, also wenn es um Simson, wenn es um den Motorroller geht, wenn es um Schleimkeim geht, also du gehst auch schon weiter zurück in die Geschichte, nicht nur ins Mittelalter, auch DDR-Geschichte spielt eine Rolle?
Ja, also ich habe jetzt kein eigenes DDR-Kapitel, aber das schimmert immer wieder so durch, also sei es dann solche Städte wie Leinefelde oder sowas, die ja sozusagen massiv dann auch durch den Plattenbau geprägt worden sind, wobei ich auch schreibe, dass Plattenbau keine DDR-Erfindung ist, im Westen gibt es genauso wunderbare Quadraturen der Architektur. Also, aber die DDR spielt immer wieder auch eine Rolle, weil sie für mich natürlich auch eine Rolle spielt. Also ich bin da 77 in Erfurt geboren, habe dann doch so noch ein paar Jahre DDR mitbekommen und deswegen schwimmert die immer durch, aber spielt nicht so ein zentrales, also es ist wie Mittelalter, was immer mal durchkommt, ist auch irgendwo die DDR mal mit drin so.
Über das Mittelalter reden wir gleich und das ist ja ein Phänomen, das ist ja fast ein Mittelalterkult, der in Thüringen herrscht, wo das herrührt, warum Menschen so aufs Mittelalter abfahren und warum da Feste und ganze, ja, es wurde sogar ein Vergnügungszentrum gebaut, das hat zwar nicht ganz geklappt, aber der Flucht ins Mittelalter, das Phänomen Mittelalter und das Mittelalterfieber besprechen wir nach einer kurzen Musik mit Tobias Prüfer, der ein Buch geschrieben hat, Thüringen ein Panoptikum, und bei der Musik müssen wir natürlich auch in Thüringen bleiben und dann hören wir von Herbert Rodenwald, Rod Schulz. Wir grüßen den Thüringer Wald. Ihr hört nicht MDR1 Radio Thüringen, ihr hört auch nicht den Heimatsender, obwohl man könnte sagen, dass Wahl vielleicht möglicherweise ein Heimatsender ist. Über den Begriff Heimat, lieber Tobias Prüfer, könnten wir jetzt ewig reden, den hast du ja fast ausgeklammert in dem
Buch. Ja, weil ich ihn schwierig finde. Also das Wort Heimat an sich natürlich nicht, aber die Aufladung, dass dann sagen, die Heimat immer gleich das Überhöhte oder Ähnliches sein muss. Natürlich ist das Buch auch, wenn man so will, irgendeine Art Heimatbuch, wenn man so mag, wobei ich den Begriff Heimat ist da, wo der Kühlschrank ist, eigentlich mal ganz griffig finde und deswegen ist meine Heimat derzeit.
My home is where my heart is, also das, wo ich da gerade bin und so.
Das kann man natürlich auch sehen, genau. Und aber natürlich habe ich sehr, sehr lange in Thüringen gelebt und mich damit auch auseinandergesetzt und Leipzig ist auch nicht so weit weg, dass ich nicht auch immer noch von Thüringen viele Sachen mitbekomme und das ist quasi so, deswegen der Blick aus der Halbdistanz auf das, wo ich herkomme, wenn man das jetzt so nicht zu empathisch verstehen möchte.
Tobias Prüfer ist der Autor, Thüringen, ein Panoptikum, das Buch. Und wir reden über ein Kapitel, da geht es um das Mittelalter. Du hast es fast Mittelalterfieber genannt. Und da geht es um das Phänomen Mittelalter in Thüringen und die Flucht. Das ist schon speziell in Thüringen, was da so an Mittelaltermärkten und Festen und Tohuwabohu abgeht.
Auch, also es ist natürlich nicht nur ein Thüringer Phänomen, also dieser Mittelalter-Boom, das ist ja, also der eigentlich Mitte der 90er schon anfing, aber ein Boom hört irgendwann auf von der Zeit, also deswegen würde ich es nicht mehr Boom nennen, das ist, hält ja an, also bundesweit, aber gerade auch in Thüringen, was nicht zuletzt ja auch an dem an der Vielfalt der Burgen und Schlösser und mittelalterlichen Plätze, die einfach nochmal massiv in Thüringen da sind, gibt es halt ganz, ganz viele Orte, die auch dann mittelalterlich bespielt werden. Übers Jahr und die Saison hinweg. Und ja, das wundert mich halt. Und die habe ich natürlich besonders auch erlebt. Ich war selber ja auch mal in der Ritterschaft Erfordia, also Mittelalterverein mal in den späten 90ern, wo ich auch mal ein Jahr lang sozusagen ein bisschen Schwertkampf geübt habe und auf Mittelaltermärkten gewohnt habe. Ja, am Wochenende da Halligalli gemacht.
Aber du hast ja auch, musstest einige von deinen Schmuck und deinen Ketten ablegen, weil, damit es ja nicht so klimpert. Hat das damit auch was zu tun?
Nee, das ist vormittelalterlich. Das ist. Also höchstens, also das,
ich diese Kette, wie heißt das?
Ich habe eine keltische Halskette.
Eine keltische Halskette.
Genau, das ist dann früher als Mittelalter.
Und dann bleiben wir mal beim Mittelalter und zu den Kelten kommen wir heute gar nicht mehr. Nee. Also versuchst eine Erklärung, warum die Menschen flüchten, du beschreibst es als Flucht ins Mittelalter, dass sie halt in dieser Geschichte finden, Zeiten werden beschworen, wo ein Mann noch ein Mann war und der Mensch noch selbst sein Glück in die Hand nehmen konnte. In einem immer komplexer werdenden System fühlt sich der Mensch verloren, entwurzelt und versucht, zu seinen Ursprüngen zurückzufinden und der Wunsch nach der Erhaltung des kulturellen Erbes, schreibst du, mit idealisierten Bildern aus unserer Kindheit, aus Kino und Film, aus unseren Vorstellungen und Träumen, formt er ein eigenes Bild der mittelalterlichen Gesellschaft, so wie sie nie war. Durch die vernebelte Sicht klingt kein Gedanke an Hunger und Armut, an Unfreiheit und Kurzlebigkeit, an Pest, Fäden und Tod. Das wird dann ausgeblendet, dass es eigentlich eine Scheißzeit war im Sinne von lange Leben war dann nicht.
Also für die meisten Menschen war das Mittelalter nicht so die wunderbare Zeit. Ich meine, der Bauer hat damals halt weniger gearbeitet als heutzutage der Mensch, aber er war dafür nicht frei und hat seine Abgaben abgeben müssen. Und eigentlich haben nur die paar Edlen und Adeligen halt so einigermaßen vielleicht machen können, was sie wollten. Und trotzdem haben sie natürlich Krankheiten gehabt, für die wir heute lachen würden, und haben sich mit irgendwelchen Leiden rumgeplagt. Deswegen würde ich es nicht idealisieren wollen.
Ja, aber woher, das ist, kommt da, die Beschreibung, die finde ich ja, ist irgendwie ganz einleuchtend.
Die klingt so ein bisschen kulturpessimistisch, aber ich würde es auch nicht jedem, der irgendwie Mittelalter gut findet, das unterstellen, aber es ist natürlich dasselbe, was man in der Fantasy, in dem Fantasy-Boom irgendwie hat, so Harry Potter und irgendwie Herr der Ringe, so, ich meine, Herr der Ringe ist irgendwie 50 Jahre alt und hat es aber dann irgendwie doch bis letztes Jahrzehnt gebraucht, um dann doch noch groß bekannt zu werden weltweit. Und das sind alles so gewisse Fluchtbewegung klingt auch so dramatisch, aber man geht einfach in Welten, wo man denkt, man sich besser auskennt, die dann vielleicht idealisierterweise man eben noch so eine Einzelperson kann eben, wenn sie sich heldenhaft benimmt oder mit Mut und Geschick und ein bisschen Verstand noch die ganze Welt ändern und so. Und das ist heutzutage ja irgendwie schwieriger, selbst wenn man immer hört, man soll doch einfach in die Politik gehen und dann wird alles besser, selbst das funktioniert ja nicht wirklich nachweislich. Also dann ist da natürlich so eine Welt, wo man einfach auch was tun kann, dann irgendwie eine schöne Vorstellung so, das verstehe ich auch, also das
wenn
geht mir ja nicht anders. Hm?
Wenn in 500 Jahren jemand ein Buch schreibt über die Zeit jetzt, dann wird der, oder vielleicht dann auch, gibt es so eine Bewegung, wie wird die dann heißen? Das war die Autozeit, wo die noch so mit Blechdingern rumgefahren sind und noch irgendwo hingegangen sind und sogenannte Arbeit gemacht haben, Entfremdete, dann machen die sich alle lustig drüber. Und
ja, na klar. Aber Autozeit klingt gut. Ich meine, das sind halt die Kathedralen der Moderne, so wie das jemand gesagt hat. Ja, also denk mal, Auto wird ganz, ganz wesentlich sein.
Als Mittelalterfeste wird es dann so, wie wird denn das heißen dann?
Na, die werden dann wahrscheinlich die Autofeste haben, das wird dann so wie Autoscooter sein. Die haben sozusagen, sie haben ja wahrscheinlich eine ganz andere Mobilitätsstruktur,
öffentlichen
Nahverkehr und haben, also fahren, was weiß ich, mit Schwebebahn oder fliegend auf Arbeit. Aber dann gibt es dann so Autoscooter-Parks oder früher diese Verkehrsparks, wie er auf Petersberg mal war. Und da können die dann Autofahren in ihrer Freizeit üben und spielen, denke ich.
Spielen, wie sie arbeiten gehen oder
genau,
was auch
spielen,
immer.
Wie sie arbeiten gehen, genau.
Das müssen wir den Kindern dann erklären, das Konzept und so.
Genau, na, diese Kaufmannsladengeschichte, das können dann die Eltern dann vielleicht so virtuell oder wie auch immer dann arbeiten gehen, spielen.
Eigentlich eine schöne Sache. Als du geschrieben hast, war das Arbeit für dich? Hast du da das Gefühl gehabt, ich muss jetzt fertig werden, ich muss ein Buch zusammenkriegen? Oder hast du das spielerisch zusammengeklimpert und gedacht, ach, jetzt mache ich mal ein Buch draus?
Sowohl als auch. Also natürlich die meiste Recherchezeit war einfach mal Spaß. Ich habe ja, also ich sollte jetzt keine Chronologie oder ähnliches schreiben, sondern der Verleger hat gesagt, ja, mir gefällt deine Schreibe, die Idee ist gut, mach mal. Und dann habe ich eben gemacht, also ich habe dann mich ziemlich lange auch einfach in der Stadtbibliothek hier in Erfurt eingeschlossen. Die haben eine wunderbare heimatkundliche Abteilung oder eine regionalkundliche Abteilung und dann einfach querbeet alles Mögliche gelesen, was ich zu Thüringen gefunden habe. Also es war einfach der Rechercheprozess, das war super. Da habe ich einfach, wie gesagt, gemacht, was ich wollte dazu und dann irgendwann im Kopf haben sich dann so einzelne Kapitel und diese komische Ordnung nach heiß, kalt und so dann ergeben und natürlich die letzten Wochen, wo man dann weiß, ich müsste langsam fertig werden, natürlich war das Arbeit und Stress, also das gehört auch dazu, klar.
Die Gelassenheit hattest du zeitweise, weil über die Gelassenheit hast du ja gesprochen und da geht es ja um die Mystiker, Meister Eckhart ist ja ein Vertreter, der vielleicht sich selbst gar nicht so bezeichnet hat und da hast du ja auch über das Glück geschrieben, das individuelle Glück weder bei Institutionen noch Autoritäten zu suchen und nur wirklichen, weil eigenen Wünschen zu folgen. Das ist ja absolut heutig und aktuell.
Ja, oder? Das kann man eben, also Meister Eckhart hat sich garantiert selbst nie als Mystiker bezeichnet, das ist eine nachträgliche Zuschreibung, aber was man von ihm lernen kann, wenn man seine Sachen auch liest, hat er auch dann auch ein paar Sachen auch auf Deutsch geschrieben, seine Predigten, man muss dann gar nicht gläubig sein oder so ein großes göttliches Prinzip irgendwie annehmen, aber einfach so dieses individuelle, ich muss ja dann, wie er dann schreibt, dass man Gott in sich finden soll, ich kann ja sagen, ich finde halt was anderes in mir selber, also diese in sich selbst ruhende Sache und den Sinn des Lebens halt so aus sich selber zu generieren und nicht eben, deswegen schreibe ich keine Autoritäten oder Institutionen und versuchen das irgendwie aus sich selbst rauszuholen. Das fand ich bei Meister Eckhart immer sehr spannend, also ich bin ihm mal während meines Philosophiestudiums in einem Seminar begegnet und habe dann auch erst realisiert, ach so stimmt, da hat doch mal längere Zeit in Erfurt gewirkt und so, das sind dann wieder so Zufallsquerverbindungen.
Den Link nach Erfurt, ne?
Genau.
Ja. Gelassenheit bedeutet dann auch einmal innezuhalten, nicht vollständig im Karussell moderner Bedürfnisbefriedigung aufzugehen und frei zu sein für jene mystisch zu nennenden Momente. Das hast du jetzt gesagt oder hast du da frei Eckhart zitiert?
Das bin ich, der,
das bist du selbst,
der Eckhart inspiriert wahrscheinlich
dann einfach. Der Eckhart inspirierte Philosoph.
Genau, wo ich dann auch eben auch ein paar andere späte Philosophen dann, die sich auch mit der Mystik auseinandergesetzt haben, da glaube ich mit ein bisschen paraphrasiere. Ich glaube, der Fritz Mautner spielt da auch eine Rolle, aber das würde ich zu weit finden.
Was ist denn ein Philosoph eigentlich? Erklärt er die Welt oder ist
der? Nee, der stellt Fragen.
Der stellt nur Fragen.
Ja, also der die Welt erklärt, das kann ja jeder sein und das kann falsch sein. Also ein Philosoph stellt, glaube ich, erstmal die richtigen Fragen und das sind meist die Fragen, die auch nicht einfach so abschließbar, beantwortbar sind, so würde ich das formulieren.
Mhm. Also das sind dann keine Erklärungsmuster und keine Schulen, sondern das ist der, das ist der, das ist der, sondern ein guter Philosoph oder ein Philosoph, den du jetzt ernst nehmen kannst, stellt Fragen.
Stellt immer erst einmal Fragen. Natürlich gibt es dann, haben die meisten Philosophen bestimmte Erklärungsmodelle, das finde ich ja auch ganz gut so. Ich selber pick mir dann quasi aber einfach je nachdem, was ich plausibel finde, was raus und mag dann die großen Systemgebäude à la Hegel dann doch weniger, sondern eher jemand, du wirst wahrscheinlich auf Nietzsche anspielen, jemand wie er, der hat dann quasi eher anekdotenhaft versucht, sich der Welt zu nähern und eben ja, seine Zeit sehr, sehr unzeitgemäß und damit bis heute spannend betrachtet und befragt hat. So. Und das interessiert mich viel mehr.
Ja, ich finde jetzt gerade die Seite von Nietzsche nicht, da müssen wir sonst mal irgendwie herleiten, aber du redest natürlich über die Wahrheit. Es gibt die Wahrheit nicht. Nichts ist, wie es scheint, alles nur Schein im Sein. Das ist jetzt frei nach Nietzsche oder... Da habe ich mich gewundert, wie bringt er jetzt mit der Brechstange jetzt den Nietzsche in das Buch rein oder was gibt es denn für einen Link, für einen Bezug zu Nietzsche und Thüringen?
Na, einerseits hat Nietzsche ja so die letzten 10 Jahre in Weimar verbracht, also vorwiegend in Weimar, die Jahre, die er schon irgendwie geistig umnachtet war. Und dann ist natürlich Thüringen der Ort, der Nietzsche komplett verwandelt, fehlinterpretiert und faschistisiert hat. Und deswegen,
mit dem Übermenschen und so.
Muss man einfach sagen, die Nietzsche-Rezeption ist halt eine sehr schwierige gewesen. Also sozusagen im NS, also im Nationalsozialismus, hat man aus Nietzsche eben aus einem Übermenschen und Ähnliches halt einen antisemitischen Charakter gemacht. Die war, der hat den Antisemiten als kleingeistig verachtet. Und die DDR hat sozusagen dann die Dritte Reich-Interpretation Nietzsches ernst genommen und hat ihn auch als mindestens protofaschistisch erklärt. Und eigentlich Nietzsche-Forschung hat in der DDR auch ganz, ganz selten stattgefunden. Also, soweit ich das weiß, haben Philosophen, die es mit ihm auseinandergesetzt haben, quasi noch eine Sondererlaubnis bedurft, um sozusagen sich mit Nietzsche auseinanderzusetzen. Und das ist halt, wie gesagt, interessant sozusagen, dass Thüringen dann so ein Doppelort halt ist. Andererseits gibt es natürlich das Nietzsche-Archiv in Weimar und so. Und das war für mich dann Grund genug, auch Nietzsche mit in dieses Buch zu nehmen.
Dann erklär mal bitte mal dieses Prinzip Übermensch, Nietzsche, was das bedeutet. Das taucht ja jetzt bei dem neuen Alien-Film auf, wo man auch schön Nietzsche-Zitate hatte und so. Da gab es dann Links oder Diskussionen in Foren und in dem Feuilleton dann plötzlich eine Debatte um Nietzsche und den Übermenschen und so weiter. Wie würdest du jetzt einem nicht belesen, einem nicht Philosophie gestellten Menschen das Nietzsches Konzept mit dem Übermensch erklären?
Da wären wir schon wieder fast bei dem Link der Gelassenheit. Das Problem oder das Gute an Nietzsche ist natürlich, dass er, was ich gesagt habe, kein System erschaffen hat und man hat dann sozusagen einzelne Ideen von ihm in viele verschiedene Richtungen halt auslegen können. Für mich ist halt der Übermensch immer so ein anarchistischer Geist gewesen, der sozusagen sich halt von dem Glauben an Autoritäten und anderen Sachen und Traditionen halt versucht freizumachen und deswegen sozusagen, was Nietzsche ja auch an anderen Stellen immer diesen Freigeist oder Freidenker nennt, wäre für mich halt so eine Art Übermensch so. Für andere ist der Übermensch natürlich dann eher so ein hybrides Wesen, was sozusagen, also wie eben in dem Film dann so halb technologisiert dann irgendwie sozusagen den normalen Menschen oder die Vorstellung von Menschen von heute ein bisschen ablöst. Aber ich würde es eher auf geistiger und gar nicht so sehr auf körperlicher Ebene sehen, sondern wirklich so ein Freigeist im nietzschischen Sinne würde ich dann eher als Übermensch sehen.
Aha, also der Freigeist. Der Mensch ist in sich gefangen und sieht seine Umwelt im Tunnelblick. Und Nietzsche schenkte gerade den außergewöhnlichen Gefühlszuständen wie Lachen und Weinen große Beachtung. Das Lachen bricht aus ihm heraus und damit die Grenze der Selbstbeherrschung. Menschsein besteht gerade nicht darin, alles zu beherrschen. Also die Beherrschung zu verlieren, vielleicht auch an sich zu zweifeln und über die Stränge zu schlagen. Genau. Also das ist halt auch dann die Interpretation, die du siehst.
Das würde ich auch so sehen, weil Nietzsche war halt auch sehr, also hat sehr, sehr auf den Körper und Leib geachtet. In seiner Zeit war sozusagen, galt dann die Philosophie ja immer so als das Geistige und man war so ein bisschen leib- und körperfeindlich und auch das hat Nietzsche mit reingeholt und hat dann gesagt, dass der Mensch eben nun mal auch aus Fleisch und Blut besteht und eben nicht nur vage oder abstrakte Ideen formulieren kann, sondern wir halt irgendwie mehr oder weniger Leib und Seele eine Einheit sind. Und da waren eine der Frühen, die das wieder zusammengedacht haben, was die Philosophietradition jahrhundertelang sozusagen durch die Trennung von Geist und Seele oder Leib und Seele halt, nicht Geist und Seele, also von Leib und Seele sozusagen als Dualismus gedacht hat, das hat er versucht zu umgehen und auch das fand ich halt irgendwie spannend.
Also das wäre auch mal so ein Kapitel Nietzsche zu interpretieren. Du sagst, er ist häufig oder meistens fehlinterpretiert worden.
Würde ich jetzt, sage ich.
Die Frage ist, ob Reinhard Grebe fehlinterpretiert wurde mit seinem Thüringen-Lied. Da gab es ja, als er hier mal im Studio war, wütende Anrufe, wie kann man nur?
Echt?
Und Bösartigkeiten mittlerweile sagen die, das ist eine Art Hymne und aber was einen nicht interessiert, da schreibt man auch kein Lied drüber.
Nee, doch, gerade.
Da schreibt man kein Lied drüber und Reinhard Grebe, der ja im Theaterhaus Jena ein paar Jahre gearbeitet hat, hat ja ein Lied über Thüringen geschrieben.
Er hat nur die besten Worte zu Lied über Thüringen. Ich habe ihn mal zum Interview getroffen in Leipzig und das hat er selber auch zugegeben. Natürlich schreibt er nur über das, was er interessiert und und er ist nochmal Satiriker und ironisiert das, wo er ist, aber das ist natürlich immer sehr liebevoll. Also es kommt von Herzen, das Lied, das kann ich, habe ich rausgehört bei ihm, glaube ich.
Und darüber hast du auch geschrieben und hast auch viel über die Musik geschrieben, über die wir reden, nach einer Musik von Reinhard Grebe, das Stück Thüringen. Warum reduziert man unsere Größe auf Würste und Klöße? Und das bringt es ja schön auf den Punkt. Wir reden über das Buch Thüringen, ein Panoptikum von Tobias Prüfer. Und Tobias Prüfer ist zu Gast im Studio. Grebe ist auf dem Teppich geblieben, angenehmer Typ eigentlich. Ja. Und bringt es auf den Punkt mit dem Schluss, oder? Warum reduziert man unsere Größe auf Würste und Klöße?
Ja, das könnte man auch so als Eingangszitat für mein Buch nehmen oder als Motto so, genau.
Du hast ja in der Berichterstattung im Feuilleton, haben die viele Journalisten natürlich auch auf diese Geschichten abgehoben. Ne? Klöße, Musik, Rennsteig und so weiter. Dabei sind wirklich schräge Sachen dabei, die ja oftmals vergessen werden. Das geht weiter bei Schleimkeim, also eine über Deutschland hinaus bekannte DDR-Punk-Band, die sogar an der BBC gespielt wurde. Ja. Wenn man jetzt nach Stotternheim geht, bei Erfurt, das ist ja eigentlich, dann will keiner mehr eigentlich von dieser Geschichte was wissen.
Ja, man ist vielleicht noch auf Luthers Erweckungserlebnis in Stotternheim stolz, aber ja, auf Schleimkeim oder Otze, der daherkommt, natürlich nicht.
Also darüber werden wir auch noch reden, wir werden noch ein Stück spielen. Wenn wir bei Musik sind, habe ich auch was Neues gelernt. In Ermangelung einer eigenen deutschen Nationalhymne wurde der Marsch Hoch-Heidecksburg in den Jahren nach 45 zu Staatsempfängen gespielt.
Bah. Da war ich auch überrascht.
Hoch-Heidecksburg, ja. war halt ein Marsch und das klang halt irgendwie deutsch.
Das war ein Marsch, der war halt in dem Sinne nicht irgendwie wie andere Lieder belastet durch den Nationalsozialismus. Also hat man den gespielt, wahrscheinlich auch als eben bei den Marsches als deutsch empfunden. Ja, da war ich auch einfach nur überrascht. Da sind dann viele Sachen einfach, die auch in dem Buch stehen, die ich beim Querlesen von ganz, ganz vielen Büchern halt über Thüringen oder Sagenschätze dann einfach gefunden habe und dachte mir, das ist aber interessant, das muss da irgendwie jetzt auch mit rein. So.
Musikalisch haben wir ja schon Herbert Roth und Waltraud Schulz gehört. Wir haben eben nicht das Rennsteiglied gespielt, was ja die eigentliche Hymne, also die natürlich auch, die von Reinhard Grebe gehört. Ich habe mir jetzt erspart, das Rennsteiglied zu spielen, aber wir grüßen die Thüringer Wälder. Ist mal eine schöne Schellack-Platte, die es auch mal wert ist, gespielt zu werden. Also das, aber den Text von dem Rennsteiglied, kann doch wirklich fast jeder Thüringer, oder?
Wahrscheinlich, also nicht mal jeder Thüringer.
Also erste Strophe wahrscheinlich nur.
Ja, das reicht ja dann auch. Aber was mir noch eingefallen ist, diese Heidecksburg-Geschichte, natürlich das Nationalhymne, passt natürlich auch, dass Thüringen immer so ein bisschen, dieses typische Deutschland halt so gern idealisiert worden ist, früher sozusagen zumindest. Also Thüringen war der Mustergau von Hitler mit Weimarer Klassik und so weiter, konnte man das sozusagen einerseits als den Natur, also mit dem Wald sozusagen, den deutschen Wald, als das dieses Naturgebiet idealisierweise kennzeichnen, gleichzeitig aber natürlich auch als den großen Kulturschatz der Deutschen, und das schwingt halt alles so ein bisschen früher bei Thüringen halt, hat das immer eine Rolle gespielt. Also.
Und der Ruf der Bräsigkeit, ne, des nicht weltlichen, nicht modernen, und da kann man ja sagen, am Freitag in der Taz genau das lesen, da geht es natürlich um ostdeutsche Politiker, aber es geht auch natürlich um die Provinz, und Frau Lieberknecht ist da ja als Musterbeispiel abgedruckt. Ist das nun was Gutes oder kann man darin auch was Gutes sehen, wenn die Taz schreibt, nach 89 ist eine Kultur des Durchwurschtelns, hat sich durchgesetzt, und des Weiteren heißt es, der Typus des unauffälligen Sachverwalters, also es geht um Thüringer Politiker oder um Ostdeutsche, der keinen Ehrgeiz oder keine Befähigung verspürt, auf nationale Bühne Karriere zu machen, man bleibt lieber daheim im überschaubaren Vertrauten und Bekannten. Und die intellektuellen Debatten der letzten 20 Jahre über Krieg, Nazi-Vergangenheit, Sozialsystem, Rassismus, Islam wird weitgehend ohne ostdeutsche Beteiligung und dann auch dementsprechend ohne Thüringer Beteiligung geführt. Also das unterstreicht so diese Bräsigkeit. Hat die Taz da recht oder ist das sozusagen nur ein Ausschnitt? Das
ist natürlich nur ein Ausschnitt und mal wieder so ein Blick auf sich etwas hipper fühlende Metropole. Ja, also ich habe sowieso nicht, also wenn jetzt Debatten um Rassismus und Ähnliches angeht, da habe ich das Gefühl, dass sehr, sehr viele Leute nicht mitreden oder ihre Meinung haben, ohne eine Debatte führen zu wollen. Also das würde ich jetzt nicht nur Thüringer Politikern unterstellen wollen. Das Durchwurschteln hat Frau Merkel und haben auch irgendwie Westpolitiker genauso, also und große Visionen in der Politik sieht man doch seit Ewigkeiten eigentlich bei keiner Partei, also sehe ich bei keiner Partei, also das würde ich dann doch eher vielleicht eher typisch deutscher Politiker von heute vielleicht doch eher sehen und jetzt nicht unbedingt. Und
trotzdem gibt es diesen Stempel, dass eben, also die Ostdeutschen, wer seid ihr denn? Und dementsprechend auch Thüringer. Also Thüringen hat schon einen Stempel.
Ja, natürlich. Wobei der Stempel, glaube ich, gar nicht mehr so rein Thüringen ist, sondern das ist dieser typische Ostdeutschland-Stempel. Also das merke ich in Sachsen ja genauso, dass sozusagen die Thüringer ärgert es völlig zu Recht, mit Sachsen in einen Topf geschmissen zu werden. Ich meine, das beste Beispiel ist dieser Film Sushi in Suhl, wo dann ein Bühnensächsisch da als Thüringisch herhalten muss, wo ich sage, Leute, ihr seid wirklich doof. In München würde kein Mensch jemand mit fränkischem Dialekt auftreten lassen als Münchner, so in einem Fernsehfilm, aber das kann man dann in Anführungszeichen mit dem Ostdeutschen dann oder dem Thüringer dann auch wieder machen.
Alles, ja.
Naja, und wenn was jetzt provinziell angeht, dann würde ich auch sagen, dass Sachsen eigentlich noch mehr Provinz ist als Thüringen, zumindest was politisch angeht. Also ich meine, diese Pfarrer-König-Geschichte und andere Sachen, dann hat Thüringen immerhin den Demokratiepreis verliehen, also das sind dann noch. Also gerade im Umgang zum Beispiel mit der NSU oder so, würde ich sagen, ist Thüringen weitaus besser aufgestellt und kritischer, auch mit der eigenen Geschichte, auch mit dem eigenen Agieren des Verfassungsschutzes in den Jahren bis 2000 als Sachsen. Das ist meine Wahrnehmung, also meine persönliche natürlich nur, aber das scheint mir auf jeden Fall so zu sein, ja.
Da sind wir jetzt schon bei der Politik und da müssen wir irgendwie den Bogen jetzt zu Schleimkeim finden, könnte man eigentlich auch finden, oder? Das war eine politische DDR-Punkband oder eher nicht?
Na, politisch in dem Sinne, dass sie halt sozusagen den Zwangscharakter, den dieser Staat hatte, abgelehnt haben und ihr Ding machen wollten, auf jeden Fall politisch, also jetzt nicht politisch im Sinne, wir haben jetzt die großen Botschaften, was sozusagen im deutschen Politpunk dann ja von Antirassismus bis Antifaschismus und Antikapitalismus war, das würde ich jetzt bei Schleimkeim nicht so ganz groß sehen, aber sie hatten halt gegen polizeiliche Zwänge in Ost wie dann später auch West angesungen und denen ging es halt um eine Selbstverwirklichung des Individuums und also das Punk in Reinform und das reicht eigentlich auch schon, das politisch irgendwie zu sehen, denke ich.
Das heißt, Schleimkeim, die Band aus Stotternheim, ist Thüringer Geschichte auch, würdest du sagen?
Ja, also wenn man das geografisch sieht, auf jeden Fall ja. Also ich glaube, sie haben generell halt komplett in Ostdeutschland die Jugend beeinflusst und auch über Ostdeutschland hinaus gewirkt. Das ja, also jetzt eine rein Thüringer Wirkung würde ich jetzt nicht sehen, aber sie haben halt eben auch natürlich Punk-Fans und andere Punk-Bands nach Erfurt immer mal geholt zu heimlichen Auftritten und so weiter. Also das in dem Sinne dann schon, ja.
Wir hören jetzt Atta, Fit und Spee und RFT. Kriegst du den Text noch zusammen? Das hast du ja in deinem Buch zitiert. Atta, Fit, Spee und RFT.
T und Boxer-Jeans, auf die steht Kitty Fix, Kleber der Held. Bei uns bekam man was für sein Geld. Den Rest müsste ich jetzt
irgendwie nachgucken. Wartburg und Lada, Wartburg und der Trabant.
Ja, im ganzen Land, ja.
Land. Wollen wir uns einfach anhören?
Hör mal rein, ja.
Das war Schleimkeim aus Stotternheim, also eigentlich ja damit aus Erfurt. Das Erfurter Dutzend von einer Platte von 1991, Zähne 91. Und da ist ja sowas wie Klappstuhl, Anger 77, Green Hill, Stachelbär, Shell, Lusche, Williams, Christ, LSD, Mandata, Staatenlos, Lauschgift. Ja, ja. Das Kapitel Musik spielt eine mittelgroße Rolle bei dem Buch Thüringen, ein Panoptikum von Tobias Prüver, obwohl du ja musikalisch, weiß nicht, du kommst aus dem Punk oder eher so aus dem aus der Mittelaltermusik?
Sowohl als auch. Also ich komme, also wenn wir jetzt autobiografisch, ich komme aus dem Punk, also habe auch jahrelang Schleimkeim halt verehrt. Bin dann so ein bisschen in den Mittelalter-Rock mit reingekommen, habe aber immer weiter Punk gehört und daraus hat sich dann die natürliche Symbiose ergeben, dass ich irgendwann
bei Herbert Roth gelandet bin.
Metal-Fan wurde, genau. Und das jetzt auch schon relativ lange.
Kann man Metal überhaupt noch festigen? Wenn ich mir angucke in Wacken, da spielt natürlich der gute alte Lemmy, der nur eine Viertelstunde durchgehalten hat, aber es ist auch, dann spielt auch Rammstein beim und irgendwie ja, fast Pop.
Wacken ist ja auch kein Metal-Festival, sondern so ein Pop-Festival oder so, wenn man so will. Ich meine,
Pop mit verzerrten Gitarren ein bisschen.
Ja, wenn man sich anguckt, dass die Tagesschau so wie beim Oktoberfest irgendwie den Anstich beim Oktoberfest jetzt auch sagt, Wacken wurde heute von der Feuerwehrkapelle, also den Wacken Firefighters eröffnet, dann ist das irgendein popkulturelles Phänomen, wo Leute hinfahren, um drei Tage so ein bisschen auszuticken? Das ist eine Art Ballermann und so, das kann man machen. Würde ich aber jetzt, also ich bin seit 10 Jahren oder so oder 6, 8 Jahren, keine Ahnung mehr, nicht mehr auf dem Wacken gewesen, so, weil ich habe irgendwann mal wieder versucht, nochmal vor Ewigkeiten. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn du halt Leute hast, die mit der Musik gar nicht so viel anfangen können, lieber Halligalli machen, was sie machen dürfen, wie sie wollen, aber dann bin ich halt einfach weg und fahre dann lieber auf kleinere Sachen, wie das Partisan in Thüringen.
In Thüringen gibt es ein wirkliches Metal-Festival.
Gibt es ein wirkliches Extrem, also das heißt Extrem-Metal-Festival, weil halt nur Death und Black und ein bisschen Grindcore, also so Unterarten des sehr schnellen Arten Metals dort gespielt werden. Das kommt aus Bad Berka, das Festival. Ich müsste lügen, ob das jetzt zum 15. oder 16. oder 17. Mal stattfindet und ist mittlerweile in Schlotheim nach Mühlhausen gezogen, weil dort sozusagen das Gelände ein bisschen regenfester ist. Und das ist immer sehr, sehr schnucklig und angenehm. Man hat alles, was man braucht. Also Bier, Bands und eine Bühne.
Und keinen Wett-T-Shirt-Contest, wie es in Wacken gab.
Genau,
und
ich brauche da keine Wrestling-Geschichten. Es gibt ein okayes Essensangebot und das war's. Und gut ist. Und da treffen sich halt Leute, die wegen der Musik da sind. Und die sind auch nur wegen der Musik da. Und das ist halt eine sehr, sehr schöne Sache. Es gibt auch ein ganzes Kapitel deswegen auch zu diesen Partisanen in meinem Buch.
Das kann man dann lesen und alle Geschichten können wir natürlich jetzt nicht und auch nicht alle Themen. Du hast ja da, was ich schön finde, ein Register der Orte. Also wenn ich gucken will, wie oft Gotha vorkommt oder Lauscha oder Lederhose, das ist ja auch tatsächlich, ich dachte mal, das gibt es nicht, aber Lederhose gibt es tatsächlich, oder?
Ja, deswegen auch Lederhose war einer der Orte, der mich zu diesem Namenskapitel, also ich habe sozusagen ein Kapitel, wo ich mich mit lustigen Thüringer Namen auseinandersetze und da war Lederhose da Anlass, wie auch die beiden Orte Rittersdorf und Haufeld, die sind bei Kranichfeld und die sind 2 Kilometer voneinander entfernt.
Und Raufeld und?
Haufeld, also hauen.
Wie auf dem Feld, oder Schlacht, auf dem Feld. Schlacht, ne?
Genau, und die Ritter halt quasi das Rittersdorf ungefähr 1 Kilometer davon entfernt. Und ich habe da schon als Jugendlicher halt irgendwie gespottet mit so, dass halt die Ritter wahrscheinlich aus Rittersdorf, damit sie dann dort ihre Familien irgendwie nicht so belästigen, lärmbelästigen, auf das Haufeld gegangen sind und sich dort zu raufen und dann wieder zurückgegangen sind. Und solchen Sachen gehe ich halt nach. Also die heißen irgendwie aus ganz anderen Gründen so, aber ich habe eine unernste Namenskunde deswegen auch mit drin.
Das heißt, man kann nach den Orten gucken, also genau. Meuselwitz, welche Rolle spielt denn Meuselwitz, das weiß ich gar nicht mehr.
Das muss man nachgucken, das weiß ich auch gerade nicht.
Meuselwitz, Ranis, Rauda, Paulin, und dann kommen wir schon, auf welchen Seiten dann eben zum Beispiel Meining, Möhra oder Reinhardsbrunn, Rockenstuhl vorkommt und natürlich auch die Geschichten selbst, die haben dann eigene Kapitel, die wo man sagen könnte, hat das eine Gewichtung oder ist es sozusagen, du fängst mit der Wurst an und hörst dann, wo der Punk abging.
Eine Gewichtung gibt es gar nicht. Also es gibt klar eine Einleitung und eine kleine kurze Abriss der Thüringer Geschichte, die man auch gerne überblättern kann, wenn man jetzt sich nicht für eine kurze chronologische Geschichte interessiert. So. Und der Rest ist als so als eine Art Lesebuch konzipiert und angeordnet. Das wird man sowieso nicht in einem Stück lesen. Man muss auch nicht vorne und hinten anfangen. Man kann einfach sich... Ja, ich habe mal, also kann man wie ein Telefonbuch quasi lesen. Man
ich finde eher ein Klo-Buch. Vielleicht
am Kapitel fest.
Also das ist jetzt, ja, genau. Also das sind ja das, was am meisten gelesen wird. Wenn das so auf dem Klo liegt, man immer mal wieder reinguckt. Wäre das für dich eine Beleidigung, wenn du das auf dem Klo finden würdest?
Ich lese auch gern sobald, überall, wo ich kann, also natürlich auch dort. Ja. Deswegen ja, gerne.
Mal gucken, also dann so, ach, gucke ich mal rein, lese ein Kapitel, genauso lange, wie dieses Geschäft dauert und dann kann man es weglegen.
Kommt auf die Geschäfte drauf an. Es gibt Kapitel, die nur eine Seite lang sind und welche, die sind 10 Seiten lang. Aber ja, im Prinzip schon,
je nachdem,
ja.
Wie das dann mit der Ernährung gerade, mit der Verdauung.
Genau.
Übers Essen, ja gut. Reden wir mal über dich abschließend noch, denn das haben wir irgendwie nur so in Ansätzen gemacht.
Bin auch gar nicht so wichtig.
Ja, bist ja ein bisschen der Autor. Also 77 bist du in Erfurt geboren, hast Philosophie im mittleren neueren Geschichte in Leipzig und in Aberdeen gespielt. Nicht gespielt, du hast es studiert.
Ich hab wahrscheinlich auch sehr viel gespielt dabei, aber ja.
Jetzt habe ich gedacht, dass Aberdeen in Schottland, wir haben über Schottland gesprochen.
Genau.
Und dann war es aber das Aberdeen in Schottland und nicht das in Amerika.
Ich war in Aberdeen in Schottland, genau. Und war jetzt verwirrt, dass du gesagt hast, dass doch der Sänger von Nirvana irgendwie in Aberdeen liegt. Und hätte mich, also ich als alter Nirvana-Fan hätte mich das irgendwie ein bisschen verwundert, das nicht gewusst zu haben.
Ja, und dann habe ich natürlich alles durcheinander gebracht. Und das ist natürlich das Aberdeen bei Washington.
Irgendwie im Bundesstaat Washington bei Seattle. Irgendwo haben wir jetzt eben nochmal nachgeguckt. Es gibt ja dieses Internet zum Glück.
Nutzt du das auch, diese neue?
Ja.
Wenn's mal.
Also dieses Neuland, um Frau Merkel zu zitieren, nutze ich ganz selten mal.
Ja, um mal nachzugucken im Lexikon, ja.
Genau.
Also du hast in Aberdeen in Schottland, bist du da auch da wegen der mythischen Sagenwelt hin?
Also ich bin natürlich wegen der Landschaft und auch der Geschichte natürlich auch deswegen nach Schottland gegangen, also klar. Und ich wollte diesen Menschenschlag mal länger kennenlernen. Ich war auf Reisen schon mal dort und fand das einfach faszinierend und ich wollte unbedingt mal in Schottland leben und während des Studiums hat man wahrscheinlich...
Ein Jahr lang warst du
dort? Ich war dann ein Jahr dort, weil während des Studiums hat man die besten Chancen, dann nochmal ein Jahr rauszugehen.
Das Leben ist das so hart, wie es oft beschrieben wird, dass unheimlich schlecht bezahlte Jobs und Knochenarbeit und...
Ja, nicht nur, aber auf jeden Fall gerade Aberdeen oben sozusagen als Industriestadt und sowas und ringsrum, da gibt es noch die Working Class...
Die wirklichen, nicht nur die Leipziger möchte gern.
Genau, nee, genau. In Leipziger gibt es ja gar keine Arbeiterklasse mehr. Also es gibt die Industrie ist weg, dann kann es auch nicht mehr wirklich das, was man als Arbeiter versteht oder verstanden hat.
Und dann kommen wir gleich zu Leipzig, da bist du jetzt und schreibst. Schreibst für Zeitungen, was machst du da genau?
Also ich bin freier Kulturjournalist mit Schwerpunkt Theater. Also ich bin beim Leipziger Stadtmagazin Kreuzer Theaterredakteur, was aber auch nur so eine Mini-Geschichte ist. Das ist ein Monatsmagazin und dort gestalte ich einfach die Theaterseiten. Ansonsten bin ich einfach freiberuflich Tages- und Wochen- und Monatszeitungen über Theater, Film, Literatur, also alles, was sich mit Kultur auseinandersetzt.
Und führst ein prekäres Leben mit geringem Finanzbedarf?
Ja, also ob das prekär ist, weiß ich gar nicht, weil ich habe gar nicht so einen großen Finanzbedarf und ich komme über die Runden.
Also prekär ist es nur, wenn du das Gefühl hast, du hast zu wenig Geld, aber du kommst irgendwie zurecht.
Ja, also ich brauche kein Auto, ich brauche kein Eigenheim.
Mhm. Ist das Leben in Leipzig noch so günstig, auch miettechnisch, oder wird da auch schon ein bisschen gentrifiziert?
Also im Vergleich gerade zu Thüringen und Erfurt und so ist Leipzig noch, da gibt es noch genug Leerstand, und dementsprechend gibt es auch noch relativ günstige Mieten, aber die haben in den letzten Jahren auch schon doch massiv angezogen und in einigen Vierteln, die früher mal als innen galten, sieht man auch mittlerweile die komplette Gentrifizierung. Also es gibt in Leipzig so ein Phänomen, normalerweise muss man keinen Makler bezahlen, weil die Vermieter den Makler bezahlen, weil sozusagen so viel Leerstand ist und so und deswegen so wenig Nachfrage im Verhältnis, dass der Vermieter das übernimmt. Aber es gibt jetzt schon ein, zwei Viertel, wo sozusagen auch dann die Leute Schlange stehen und man selber den Makler bezahlen muss. Das eindeutigste Zeichen sozusagen, dass sich da was am Wandeln ist.
Ich bin heute etwas eher als sonst gekommen und da habe ich vor einem Haus Leute gesehen, die angestanden haben, so rumgestanden haben. Und dachte, ja, das ist doch kein Geschäft, was ist denn da? Das sind Bewerbungsgespräche. Und dachte, das sind Wohnungsbesichtigungen. Hm. Ja, und angstverzerrte Augen und Gesichter, hoffentlich kriege ich die Wohnung. Heftig, ne? Also wenn du jetzt nach Erfurt zurückkommen wollen würdest, würdest du dann schwer was finden.
Das wäre auf jeden Fall schwierig. Also was ich von Freunden höre, wenn die oft mal wieder Wohnungssuche sind, ist es in Erfurt doch relativ schwierig, was zu finden, was irgendwie so ein bisschen noch, sei es stadtnah ist oder eine nettere Gegend. Das soll sehr schwierig sein, hier habe ich gehört, ja. Und von Jena und so ja mal ganz zu schweigen, da muss es ja katastrophal sein.
Das erleben wir, die Metropolen, dass Jena, Weimar, Erfurt den Zuzug erleben und der Rest von Thüringen eher vergreist? Oder glaubst du, dass es da nochmal ein Revival gibt, dass irgendwann Suhl mal cool wird? Ohne Sushi.
Ohne Sushi, da müsste sich einiges tun. Also ich möchte jetzt keine Prognosen abgeben, aber ich halte das für schwierig natürlich. Also es ist ja kein Thüringer Phänomen. Das Problem ist, dass Thüringen eben sehr, sehr ländlich geprägt ist und deswegen sehr, sehr viele kleine Gemeinden da sind, wo die Leute halt wegziehen können. Aber das tun sie natürlich auch in anderen Bundesländern.
Tobias, unsere Zeit ist um. Schön, dass du da warst. Dein Buch heißt Thüringen, ein Panoptikum im Salier Verlag.
Salier Verlag, das Salier ist Verlag in Hildburghausen genommen.
Und wenn man dieses neue Medium, was für uns alle Neuland ist, nochmal da reinguckt in die Glaskugel, dann wird man dich finden, Tobias Prüfer. Und einen Link gibt es zu dir auch nochmal auf der Seite radiofrei.de. Dir eine schöne Zeit und wenn du wieder mal im Land bist, im Thüringer Land, dann komm uns besuchen.
Okay, danke.
Gut, tschüss.